erstes Interview in Venedig mit Roderick Warrich zu seinem Film Funeral Casino Blues. Dein zweites großes Projekt nach The Trouble with Being Born.
Ich habe auch noch mitgeschrieben an Die Theorie von Allem.
Und jetzt bist du hier in Venedig.
Tatsächlich, der Film von Tim, an den ich mitgeschrieben hatte, Theorie von Allem, war auch hier in Venedig. Ich bin allerdings nicht da gewesen, sondern in Bangkok gewesen, um den jetzt vorzubereiten.
Wie ist so dein Eindruck? Venedig als Festival-Teilnehmer, als Teil der Industry, als Künstler?
Ich bin gestern erst angekommen, das letzte Mal vor 10 Jahren hier gewesen mit einem anderen Film. Vor allen Dingen finde ich, dass man sich sehr gut aufgehoben fühlt hier. Ich hätte gerne vielleicht noch ein bisschen mehr Kontakt zu anderen Leuten. Das wird sich dann hoffentlich noch herausstellen, wie viel das passiert, weil ich natürlich ein Interesse daran habe, noch andere Künstler kennenzulernen und eventuell auch Kooperationen anstoßen zu können und so weiter und so fort. Also da hätte ich schon eine Liste auf jeden Fall.
Dann kann ich nur empfehlen, länger zu bleiben. Und natürlich musst du noch auf Partys gehen. Das ist harte Arbeit, ja. Aber gehen wir mal gleich zu deinem Film. Funeral Casino Blues spielt in Bangkok. Er ist in Thailändisch gedreht und er handelt dort von den Menschen am Rand der Gesellschaft, von einer Sexarbeiterin, einem Barkeeper, die in kriminelle Machenschaften verwickelt werden oder in halblegale Machenschaften. Wie bist du überhaupt auf diese Story, die ja in einem sehr von deiner eigenen Lebenswelt, vermute ich, entlegenen und auch sozial entlegenen Milieu spielt? Wie bist du an die rangekommen?
Ich glaube tatsächlich, dass ich oft einen Zugang habe zu bestimmten Berufsfeldern, weil sie etwas repräsentieren, was ich das Gefühl habe, in der Gesellschaft stark mitschwingt. Also Sexarbeit zum Beispiel als die ultimative Form von Kapitalismus. Und
warum? Kannst du es ganz kurz begründen, warum Sexarbeit die ultimative Form von Kapitalismus ist?
Naja, wenn man nichts anderes hat, außer sich selber zu verkaufen.
Aber Sexarbeiter verkaufen ja nicht sich selber, sondern eine Dienstleistung.
Den Körper verkaufen, meine ich.
Verkauft nicht ein Bauarbeiter auf seinen Körper?
Natürlich, klar. Es ist Arbeit, aber nichtsdestotrotz ist es am Ende des Tages eine Arbeit, in der man vielleicht auch oft ausgelieferter ist in anderen Situationen als ein Bauarbeiter, gefährlicheren Situationen zum Beispiel. Das heißt, das Risikopotenzial bei Sexarbeit ist, glaube ich, deutlich höher. Also man kann natürlich auch auf der Baustelle einen schweren Unfall haben, aber grundsätzlich ist auch durch Kriminalisierung das Risiko oftmals höher für diese Art von Arbeit. Aber nichtsdestotrotz zieht es mich ganz oft zu solchen Sachen, wo Dinge so ganz klar spürbar sind über die Welt an sich und in einem Genre-Kontext zu verkaufen über die Welt, in der wir uns befinden, ist etwas, was mehr Leuten einen Zugang verschafft, denke ich zumindest. Grundsätzlich ist es deshalb halt oftmals so bei mir, dass sich Genre-Aspekte vermischen mit Dingen, die ich in der reellen Welt beobachte und dass sie miteinander sprechen, um auch vielleicht Leute zu erreichen, die nicht zwingendermaßen sich sonst mit diesem Thema beschäftigen würden.
Wie hast du diese Geschichte recherchiert?
Naja, also ich kenne halt relativ viele Leute in Thailand, weil einer von unseren Co-Produzenten von 257 Film ist mit einer Thailänderin zusammen. Das heißt, es gibt halt relativ viel Zugang zu Gesprächen in den Dörfern. Also viele von den Sexarbeiterinnen in Thailand kommen de facto aus dem Isan, das ist der Nordosten Thailands. Hier ist es Buriram, ist eine Provinz in der Nähe von Kambodscha. Und aus diesen Dörfern kommen oftmals die Leute, auch die Bauarbeiter übrigens, die in Bangkok die Hochhäuser bauen. Das heißt, wenn man dort auf dem Dorf ist, dann kommt man relativ schnell in Kontakt mit die Tochter des Nachbarn oder diesem Nachbarn ist gerade wieder Spielschulden, jemand ist geflohen und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt einfach einen ganz direkten erfahren ist das falsche Wort, weil ich es ja nicht selber erlebt habe, eine direkte Kommunikation bei solchen Dingen.
Es steht im Pressematerial oder auf der Website-Beschreibung des Films noch, er basiert auf gelebter Erfahrung. Heißt das, dass dem eine direkte, reale Geschichte zugrunde liegt oder dass es Komponenten sind?
Es sind Komponenten de facto, ja. Also es ist nicht eine Geschichte, das würde sonst den fantastischen Rahmen, den der Film ja auch noch beinhaltet, wahrscheinlich ein bisschen sprengen. Aber es sind tatsächlich gerade die Geschichten über Spielschulden sind eine Komponente. Dann die Sachen über Sexarbeit sind eine Komponente, aber auch ganz einfach alltägliches Leben tatsächlich, wie zum Beispiel die Familienaspekte, die dargestellt werden auf dem Land, sind Repräsentationen von Leuten, die man kennt einfach.
Siehst du es auch kritisch, dass jemand aus einer weißen, eurozentrischen, westlichen Gesellschaft, auch in deinem Fall ein Mann, der ja zur Hauptkundengruppe von Sexarbeit zählt, während wenn das die weiblichen Arbeiterinnen für ein vorwiegend heterosexuelles Publikum sind, diese Geschichte jetzt verfilmt, als statt die Frauen oder die Betroffenen selber ihre Perspektive darstellen?
Also es sind mehrere Ebenen. Es gibt zum einen natürlich auch den Aspekt von Orientalismus, dass man halt quasi als Westen überhaupt erst einmal etwas Asiatisches imaginiert und darstellt, ist ja schon der erste Punkt, wenn man halt von so Repräsentation spricht. Der zweite Punkt ist natürlich, dass ich keine Frau bin, dass ich aus anderen sozioökonomischen Verhältnissen komme und so weiter und so fort. Da gibt es sehr viele Gründe, dass man das nicht gut finden könnte. Die Realität ist de facto aber, dass wahrscheinlich die finanziellen Möglichkeiten, einen solchen Film zu drehen, für diese Leute nicht aus Deutschland offenstehen würden. Das heißt, es ist nicht so, dass ich jemandem das weggenommen habe. Gleichzeitig hoffe ich aber trotzdem, Leuten ein Gesicht zu geben, eine Geschichte zu geben, eine Repräsentation zu geben, auch unterschiedlichen Formen von Frauen, weil es ist ja nicht so, dass es nur, das muss man ganz klar festhalten, es geht nicht nur um Sexarbeit und ist auch nicht nur ganz zentral irgendwie das Hauptthema des Films, sondern es geht halt auch um Ausbeutungsverhältnisse und es geht aber auch einfach darum, wie Menschen leben. Und die Darstellung von unterschiedlichen die Darstellung unterschiedlicher Lebensformen und auch Formen von Weiblichkeit, habe ich das Gefühl, ist zumindest mein Versuch, mich etwas anzunähern und nicht einfach nur so einen Platz zu okkupieren und zu sagen, ja, kommt keiner rein.
Das Szenario spielt in so einer halbkriminellen Welt. Es behandelt auch, wie du schon gesagt hast, Spielschulden. Wir sehen fast nur ein nächtliches Bangkok. Habt ihr da vor Ort gedreht oder sind das zum Teil auch Studiobauten?
Das ist tatsächlich alles vor Ort gedreht. Also mir ist es extrem wichtig, dass die Luft flirrt und dass es etwas tatsächlich in Räumen zu drehen, in denen das geschehen könnte, an Orten zu drehen, in denen das geschehen könnte und auch mit Menschen zu arbeiten, denen das passieren könnte, was in diesem Film passiert, damit ich selber das Gefühl habe, ich kann diese Geschichte glauben. Ansonsten in einem Studiobau hätte ich das Gefühl, dass halt tatsächlich ein so großer Rahmen von meiner eigenen sozusagen meinen Fingerabdrücken da drauf wäre, dass ich das Gefühl hätte, ich würde zu stark an der Realität verwischen. Natürlich ist das gefiltert durch meine Perspektive, das ist ja unumgänglich. Aber wenn ich das jetzt alles sozusagen in einer comichaften Studiobausituation gemacht hätte, dann hätte ich das Gefühl, dass die Welt an sich nicht mehr genug Einfluss hätte. Also ich betrachte das ein bisschen so, dass man sagt, man steigt in den Fluss und guckt, wo er ihn hintreibt und nicht, man versucht, ihn umzuleiten.
Ist die starke Dominanz von Nachtszenen ein bewusstes Konzept oder zufällig entstanden?
Ich liebe einfach Nacht. Ich liebe nächtliche Filme. Und tatsächlich sind das ja auch Dinge, die in dem Film passieren, die primär bei Nacht geschehen würden. Aber es hat vor allen Dingen hat es eine Öffnung zu einer Traumrealität. Die Nacht, die der Tag einem oft verweigert. Das heißt, wir haben eigentlich fast immer angefangen, frühestens 16, 17 Uhr zu drehen, wenn zumindest das Licht golden wird langsam. Aber dann, wenn wir uns ästhetisch wegbewegen können von reinem sozialdokumentarischen Realismus und Naturalismus, nennen wir es vielleicht lieber so, in etwas, was traumartiger und poetischer ist.
Die Sprache ist komplett thailändisch. War es für dich schwierig, das so zu drehen und zu filmen, da ich vermute, du denn ja nicht 100% zumindest von dem verstehst, was gesagt wird? Oder sprichst du thailändisch?
Ich spreche nicht Thai, nein, aber ich habe Live-Übersetzung gehabt die ganze Zeit. Oftmals oder auch live tatsächlich mir sozusagen manchmal Untertitel geliefert. Ansonsten habe ich das Gefühl, dass es eher ein Plus ist als ein Minus, weil es einen zwingt, wegzukommen von Sprache als Grundlage von einer filmischen Erzählung. In Deutschland ist es sehr oft so, dass das Drehbuch ein Primat hat oder im Allgemeinen hat oft das Drehbuch ein so starkes Primat, dass es quasi alles kontrolliert und die Kunstform Film, die primär eine audiovisuelle ist, irgendwie einkettet. Wenn man halt quasi dem Dialog nicht dauernd folgen kann, sondern sich auf Schwingungen, Stimmungen und tatsächlich versuchen zu empfinden, was die Person gerade empfindet, ohne auf die Abstraktion der Sprache zu achten. Das finde ich tatsächlich fast einen Bonus.
Wie hast du die Schauspielenden gefunden?
Sehr unterschiedlich. Unsere Hauptdarstellerin haben wir tatsächlich beim offenen Casting Call gefunden, wo wir unterschiedliche Leute gecastet haben. Wason, der die männliche Hauptrolle spielt, hat schon mal mitgespielt in meinem letzten Film und ist einfach ein Freund gewesen. Eine Person, die eine größere Rolle spielt, der Herr, der am Anfang in der Rezeption sitzt, ist einfach unser Service Producer gewesen, aber ich mochte ihn so gerne, dass ich gesagt habe, dann spielst du jetzt diese Rolle. Die Mitbewohnerin von unserer Hauptfigur, Pim heißt sie im Film, Tadam in echt, ist ein Instagram-Model.
Gab es bestimmte Herausforderungen bei der Arbeit mit Leuten, die vergleichsweise unerfahren sind?
Ich glaube nicht so richtig, weil wir tatsächlich nach Leuten ja gesucht haben, die eine bestimmte Energie haben und sie aufgrund ihrer Energie gecastet haben. Das heißt, ich habe nicht wirklich von den Leuten etwas verlangt, von denen ich das Gefühl hatte, dass sie das nicht auch empfinden können oder sein können. Oder deshalb hatte ich immer das Gefühl, dass sie einfach sehr offen ihre Sicht auf Welt angeboten haben. Und es war ein sehr dankbarer Prozess eigentlich.
Gab es Druck seitens der Produktion, den Film vielleicht mit Weißen mehr zu besetzen, vielleicht in Englisch oder deutscher Sprache zu drehen, um ihn für das Publikum leichter zugänglich zu machen?
Nein. Es ist tatsächlich so, dass die Produktionsfirmen diesen Film produziert haben. The Barricades und 2557 Films sind, also A, bin ich Teil von beiden dieser Firmen. Das ist schon mal das Erste, aber sind halt Leute, die auch einfach daran geglaubt haben, dass man einen Film machen sollte, der Repräsentation ernst nimmt, indem man sagt halt, okay, wir setzen jetzt nicht noch ein paar weiße Schauspieler rein, die ablenken, sondern wir gehen tatsächlich auf die Leute, die leben nicht diese Leben, das sind Schauspieler immer noch, ne? Aber die tatsächlich auch aussehen, als würden sie im Alltag existieren. Aber ich möchte, wenn ich nach Thailand gehe, das nicht von vorne bis hinten mit weißen Leuten voll bombardieren, weil die Filme haben wir A, oft genug gesehen und ich möchte auf keinen Fall nochmal sehen. Und B, dann kann ich ja auch hier direkt einen Film drehen.
Habt ihr den Film auch dort vor Ort einem Publikum vorgeführt? Vielleicht zum Beispiel von Leuten, die dort leben oder zu den demografischen Gruppen gehören, die im Film dargestellt werden?
In Auszügen tatsächlich nur, weil der Film gerade erst fertig geworden ist. Also es gab nie eine Fassung, die schon hätte gezeigt werden können. Natürlich sind Leute von der Serviceproduktion, Zwirber haben Rohschnitte gesehen, Schauspieler haben Rohschnitte gesehen. Aber ansonsten sind wir so ein bisschen auch auf den Knien hier noch durch die Ziellinie gerutscht.
Bei diesen Ausschnitten, gab es da schon ein bestimmtes Feedback?
Also mein Lieblingsfeedback war tatsächlich von unserer Fixerin auf dem Land, die auch den letzten Film schon gesehen hatte, die dann sagte, ah, ist doch schon viel besser als der letzte. Ist nicht so langweilig und ist schon Geister.
Du hast es gerade erwähnt, es sind schon Geister. Was bedeutet das für dich, dieses Element?
Ich würde das auf mehreren unterschiedlichen Ebenen betrachten. Auf der einen Ebene ist es tatsächlich einfach eine Genrefilm-Geste, in der es halt darum geht, über Geisterhaftes zu sprechen. Auf der anderen Seite ist es aber auch eine poetische Abstraktion für die Abwesenheit eines geliebten Menschen oder auch einer, es ist auch eine Art, über Tod zu sprechen, ohne über Tod zu sprechen, in diesen geisterhaften Ebenen. Es ist auch ein Bezug auf die Kultur vor Ort, in der Geisterglaube eine extrem wichtige Rolle spielt. Wir haben dann auch zum Beispiel, wenn wir an Orten gedreht haben, die eine religiöse Implikation haben, durchaus rituell gebetet und an Tempeln was abgelegt und so. Aber haben das selber ein bisschen eher behandelt durch eine, ich versuche dieses Wort zu vermeiden, aber es ist super schwierig, es nicht zu sagen, durch eine lynchigere Brille, dass wir etwas machen, was mehr mit Inland Empire vielleicht zu tun hat, als mit Onkel Beauvais.
Aber das ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort. Gibt es Filmschaffende oder Regisseure, Regieführende, die dich inspirieren?
1 Million, mit Sicherheit. Safdie Brothers, Claire Denis, all-time favorite. Maurice Pialat, Robert Altman, Martin Scorsese, Hou Hsien. Auch Wong Kar-wai, sehr viel Hongkong-Filme, Anime. Ich könnte jetzt tatsächlich noch 3 Stunden einfach tatsächlich über jede einzelne detaillierte Sequenz reden, auch wo Inspirationen in dem Film drin sind, beziehungsweise wo halt etwas sich auf nur Hollywood-Filme bezieht. Sagen wir, Sedimente von Filmgeschichte sind überall da angeschwemmt.
Der Film ist stilistisch sehr verschieden von den vorigen Projekten, die du gemacht hast. Ist das für dich ein wichtiger Faktor, dass du in jedem Projekt was anderes realisieren möchtest oder was Neues vielleicht auch ausprobieren?
Ich glaube, es hängt ganz stark damit zusammen, dass in den anderen Projekten ich natürlich mit anderen Regisseuren arbeite und da primär als Autor tätig bin. Das heißt, wenn ich zum Beispiel mit Sandra Wollner bei The Trouble of Being Born arbeite, dann richte ich mich danach, was sie erzählen möchte. Dasselbe gilt für Tim Kröger. Und das sind wie so unterschiedliche Spielwesen. Das heißt, ich kann halt in anderen Filmarbeiten tätig sein und an mehr Projekten teilnehmen, die mich irgendwie interessieren. Was, wenn ich nur als Regisseur das jetzt gemacht hätte, sehr schwierig wäre aufgrund von Finanzierungszeiträumen. Ob ich dann selber dazu in der Lage bin, was ganz, ganz Unterschiedliches als Regisseur zu machen, stellt sich dann, glaube ich, immer erst raus, welcher nächsten Film machen kann.
Apropos jetzt nächster Film, gibt es denn schon etwas, woran du arbeitest?
Unterschiedliche Sachen. Man könnte sagen, dass dieser Film beinhaltet ja unterschiedliche Genre, archetypische Genrestrukturen. Man könnte sagen, dass das Familiendrama, was da genauso drinsteckt, wie vielleicht der angedeutete Horrorfilm, sich jetzt ein bisschen splitten. Und ich würde jetzt gerne als nächstes entweder tatsächlich einen Science-Fiction-Horrorfilm machen oder ein sehr ruhiges, 3-stündiges Familiendrama.
Würdest du sagen, der Genrefilm, den wir ja auf Festivals nicht so oft sehen, ist immer ein Thema, das ich so ein bisschen beobachte, wie viel Genrefilm gibt es? Manchmal ist es erfreulich viel, aber in diesem Jahr zum Beispiel wieder ganz die Ausnahme. Würdest du sagen, der Genrefilm hat es leichter, weil er ein sicheres Zielpublikum hat oder schwerer, weil er doch noch oft als also wenig anspruchsvolles Genre oft angesehen wird? Unberechtigt, aber dieses Stigma existiert ja.
Also ich glaube, Horrorfilm ganz sicher hat den einfachsten Weg von allen Filmarten, die es überhaupt gibt gerade, weil es das Einzige ist, was tatsächlich überhaupt noch Geld einspielt. Der Horrorfilm ist, glaube ich, relativ leicht. Und ich glaube, dass das auf Festivals eher läuft, gerade jetzt auf den A-List-Festivals, ist etwas, was Leute, glaube ich, viel als Elevated Genre bezeichnen würden, also Sachen wie Nicolas Winding Refn oder Gaspar Noé oder sowas, wo man das Gefühl hat, das ist da zwar drin, aber irgendwie ist es ästhetisch was anderes. Wenn ich die Wahl hätte, würde sowas wie Weapons auch hier laufen.
Das kann ich nur unterstreichen. Ich würde mir auch mehr Vielfalt bei den Genres auf Festivals sicher wünschen. Gibt es denn bestimmte Genres jetzt außer dem dreistündigen Drama- und Horrorfilm, die du auch noch unbedingt abdecken möchtest in deiner Karriere?
Das ist eine interessante Frage. Aber eigentlich alle, wenn ich ganz ehrlich bin. Also ich würde auch gerne Western mal machen. Das ist natürlich, ich kann sagen, als Deutscher wird es ein bisschen schwierig, einen Western zu machen, der nicht Winnetou ist. Aber gleichzeitig hat ja auch keiner geglaubt, dass wir jetzt in Bangkok einen Film machen können. Also auszuschließen ist es nicht. Aber ein 70er-Jahre-Style-Road-Movie-Thriller würde ich gerne machen. Ich würde tatsächlich gerne so, wenn ich die größten Wunsch frei hätte, würde ich sowas wie Heat oder Miami Vice mal drehen dürfen. Ich möchte Motorbootverfolgungsjagden. Ich möchte Machetenkämpfe.
Finde ich legitime Aussagen. Ich möchte Motorbootverfolgungsjagden. Würdest du sagen, dich faszinieren vor allem Filmrealitäten, die weit weg von deinem Alltag sind? Oder würdest du sagen, am Ende braucht es immer was, wo du dich selber drin wiederfindest?
Ich finde das sehr unterschiedlich. Es gibt so Comfort-Food-Sachen, wo man sich vielleicht mehr drin findet. Aber ich finde mich zum Beispiel am meisten wieder, warum auch immer, in einem Film wie Tokyo Story, habe ich das Gefühl, der hat mehr mit mir zu tun als ganz viele andere Filme aus Europa zum Beispiel, Familie oder dergleichen. Ich glaube aber nicht, dass ich Kunst allgemein als einen Spiegel bezeichnen würde, sondern auch bei Musik oder sowas, die ich höre, höre ich auch Dinge von Leuten, die ich vielleicht moralisch extrem schwierig finde. Aber es ist mir egal, weil ich mich nicht identifiziere damit, sondern die Form ästhetisch interessant finde.
Würdest du sagen, dass du auch von deinem jüngsten Filmprojekt Funeral Casino Blues mehr darüber gelernt hast, wie die Welt, die du darstellst, funktioniert?
Ich glaube, man lernt es halt die ganze Zeit. Aber ich habe immer das Gefühl, selbst wenn ich jetzt den Film angucke, dass ich immer noch gar nichts verstanden habe und eigentlich ganz gerne immer noch weiter und weiter und weiter etwas machen würde. Aber ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen wie so ein freudianischer Todestrieb, dass man das Gefühl hat, man muss einfach wie so ein aufgezogener Zombie weitermachen. Weil man es verstehen will. Und irgendwann ist man halt tot, man hat nichts verstanden, aber der Weg dahin war vielleicht ganz interessant.
Was ist dir lieber, Regie, Drehbuch oder beides zusammen?
Boah, wenn es noch nie gehen würde, würde irgendjemand anders schreiben bald mal wieder. Für mich selber finde ich es super anstrengend, weil ich so kritisch bin mit den Sachen, dass ich alles scheiße finde.
Was wünschen dir, dass die Leute von dem Film mitnehmen?
Das ist eine sehr interessante Frage. Dadurch, dass der Film ja relativ viel auch negative Aspekte beinhaltet oder dunklere Aspekte, formuliere ich es vielleicht lieber so, würde ich mir wünschen, dass die Leute ihn vor allen Dingen eine Sekunde mit sich rumtragen und über andere Leute Lebensrealitäten genauso nachdenken, wie über die eine Geisterebene religiösen Implikationen, die da vielleicht drin stehen. Religiös ist ein bisschen ein komisches Wort dafür. For lack of a better word, könnte man spirituell sagen. Auch kein Problem damit, wenn jemand gute Kopfhörer hat, dass sie es halt auf dem Handy gucken. Sorry, das darf ich nicht sagen.
Ins Kino. Ins Kino. Und wie nervös bist du vor der Venedig-Premiere?
Ehrlich gesagt, nicht so richtig. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich, weil es noch zu abstrakt am Tag selber scheiße ich mich mit Sicherheit ein oder bin total besoffen.
Ja, wenn ihr dann Roderick Warrich total besoffen sehen wollt, dann auf hier zur Venedig-Premiere. Wenn ihr nicht da sein könnt, dann keine Sorge, der Film kriegt einen deutschen Kinostart. Hat er schon einen festen Termin?
Noch keinen festen Termin, aber Anfang nächsten Jahres, Ruhe.
Anfang nächsten Jahres, also das lest ihr dann ganz genau bei uns bei Movie Break, wo und wann Funeral Casino Blues im Kino läuft. Jetzt läuft er auf den Filmfestspielen von Venedig. Und ich bedanke mich sehr bei Regisseur Roderick Warrich für das Interview. Dankeschön.
Danke vielmals.